Ja, weil Gottes Wort wunderbar und vollkommen ist, beschäftigen wir uns auch ausführlich mit der Bibel. Und deswegen freut es mich, dass ihr heute dabei seid. Herzlich willkommen an die Livestream-Besucher. Wir haben heute Bibel- und Gebetsabend und das ist ein Grund zur Freude. Und wir schließen heute eine lange Reihe ab. 2. Samuel wird heute beendet. Das ist ja ein großes Buch, das zusammengehört, 1. und 2. Samuel, und das wollen wir heute einmal beschließen, und ich möchte am Anfang um den Segen Gottes bitten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns dein Wort offenbart hast, dass du uns darin dein Wesen gezeigt hast. Ich danke dir, dass wir dein Wort in unseren Händen halten dürfen, und ich danke dir auch für die Möglichkeit, jetzt hier in Frieden und in Freiheit uns zu versammeln und auf dein Wort zu hören. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns offene Herzen schenkst, dass dein Wort uns wirklich begegnet und uns Dinge aufzeigt, die bei uns ja vielleicht nicht rundlaufen, und uns Dinge aufzeigt, wie groß du bist, wie du zu preisen, zu loben bist, dass du einfach zu jedem von uns heute sprichst. Amen. Ja, also heute ist der 40. Abend zur Samuel-Reihe. Also ihr habt lange durchgehalten, ist ja ein langes Buch zusammengerechnet mit 55 Kapiteln. Und heute ist der 40. Bibelabend, und die Samuel-Bücher, die thematisieren ja die Monarchie, also das Königtum in Israel. Und die Hauptpersonen in diesem Buch, die hier vorkommen, die also am wichtigsten sind, sind Samuel, Saul und David, der eigentlich ja die ganze Zeit fast dort auch präsent ist in diesem Buch. Und jetzt haben wir die letzte Möglichkeit, uns noch einmal den Aufbau des Buches anzuschauen. Ich habe euch ja regelmäßig damit schon geärgert, und Martin kann uns hier einmal einblenden, um das große Ganze nicht zu verlieren. Die Übersicht hilft, finde ich schon sehr. Die habe ich von Matthias Rüther aus Brake übernommen, und es dreht sich alles um die Monarchie. Wir beginnen 1. Samuel, die Vorbereitung für die Monarchie. Da ist Samuel der Hauptcharakter. Er ist der letzte Richter und ein großer Mann Gottes. Das sind die ersten 7 Kapitel. Von 8 bis 15 geht es um die Einführung der Monarchie. Dann sagt das Volk, ja, wir wollen aber auch einen König haben, so wie alle anderen Völker. Und Gott sagt, okay, wenn ihr es wollt, müsst ihr mit den Konsequenzen auch leben. Und dann kommt König Saul auf den Plan. 8 bis 15. Und er wird König, beziehungsweise wird dann eingesetzt und dann wieder König und auch relativ schnell wieder abgesetzt eigentlich. Da gibt es nämlich eine Übergangszeit, das ist Teil 3 in der Monarchie. Übergangszeit deswegen, weil wir eben Saul haben, der verworfen, aber noch aktiv König ist. Und dann aber auch schon David, der zwar gesalbt ist, aber noch nicht eingesetzter König ist. Und das läuft so nebeneinander her, und Saul ist ganz böse auf David und verfolgt ihn 10, 15 Jahre lang. Dann am Ende von 1. Samuel stirbt Saul, und wir kommen zum 4. Block, die Festigung der Monarchie. Dann ist sozusagen alles gut. David ist an der Macht und er kann regieren und das Reich erweitern, hat große Erfolge, und alles ist eigentlich ziemlich super in diesem Teil. Abschnitt 5 ist dann ein bisschen negativer, also deutlich negativer, die Gefährdung der Monarchie. Da wird alles ein bisschen kritischer, weil David ja auch in Sünde fällt. Einige Sünden werden dort thematisiert. Aber auch der Sohn von David, der Absalom, der will sich den Thron unter den Nagel reißen. Und so muss David wieder fliehen und hat wieder im eigenen Haus ganz viel Trouble. Und dann kommt ganz zum Schluss noch so ein Anhang, Rückblick und Ausblick. Davids letzte Worte und Taten, das sind die letzten 3 Kapitel. Und davon werden wir heute die letzten 2 betrachten. Also wir sind beim Abschluss des gesamten Buches, und das ist sozusagen ein Anhang. Und das Thema, das ich für heute, für diesen beiden Kapitel formuliert habe, lautet Davids letzte Worte und Taten. Einmal die nächste Folie bitte. Genau, das soll uns heute beschäftigen. Also viel länger lebt David gar nicht. Wir sehen das noch nachher in 1. Könige 1 und 2. Da ist er quasi direkt vor seinem Tod. Aber hier ist es auch schon kurz vorm Ende, könnte man sagen. Ja, gucken wir uns einmal diese Kapitel an. Wir starten mit dem ersten Block. Ich habe den überschrieben mit Davids Herrschaft. Das sind erst einmal die ersten 7 Verse von Kapitel 23. Davids Herrschaft. Wir werden noch sehen, Davids Helden und Davids Hochmut. Das sind die Punkte, die uns heute beschäftigen werden. Ich lese aus 23 ab Vers 1. Und dies sind die letzten Worte Davids. Ausspruch Davids des Sohnes Isais, Ausspruch des Mannes, der hochgestellt ist, des Gesalbten des Gottes Jakobs und des Lieblings in den Gesängen Israels. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Ach ja, ihr müsst heute tatsächlich in eure eigene Bibel schauen, weil der Text nicht an der Wand ist. Also es lohnt sich. Es hat gesprochen der Gott Israels, der Fels Israels hat zu mir geredet. Wer gerecht herrscht über die Menschen, wer in der Furcht Gottes herrscht, der ist wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufstrahlt, eines Morgens ohne Wolken. Von ihrem Glanz nach dem Regen sproßt das Grün aus der Erde. Ja, ist nicht so mein Haus bei Gott? Hat er mir doch einen ewigen Bund gesetzt, in allem geordnet und bewahrt. Denn all mein Heil und all mein Wohlgefallen lässt er es denn nicht sprießen? Aber die Verruchten sind allesamt wie Dorngestrüpp, das verweht wird. Denn mit der Hand fasst man es nicht an. Und der Mann, der es anfassen will, wappnet sich mit Eisen und Speerschaft und mit Feuer wird es gründlich verbrannt an seiner Stätte. Diesen kurzen Text könnte man zusammenfassen mit Segen für gerechte Könige und Fluch für ungerechte Könige. Also es geht um gute Herrschaft sozusagen. Und dieses Prinzip, also Segen für gerechte Menschen, gerechte Könige und Fluch für ungerechte Könige und Menschen, das gilt ja grundsätzlich. Das sagt Gott dem Volk ja immer wieder. Ich lege es euch vor, ihr könnt euch entscheiden. Seid ihr gehorsam, werde ich euch segnen. Seid ihr ungehorsam, werde ich euch nicht segnen. Und das gilt natürlich also für alle Menschen, aber ganz besonders für die Regierenden, für die Herrschenden, weil die ja ganz viel Verantwortung haben für ein ganzes Volk. Und da gilt das natürlich umso mehr. Schauen wir uns das mal im Einzelnen an. Also Vers 1 macht deutlich, oder der Text macht ab Vers 2 eigentlich eher deutlich, dass es hier ein poetischer Text ist. Also wir haben es hier mit einem Lied, mit einem Gedicht, mit einem Psalm, auch könnte man sagen, zu tun. Es ist kein erzählender Text, wo eine Geschichte berichtet wird und dann man eine Lehre draus ziehen kann, sondern es ist ein Lied. Und Vers 1 ist die Überschrift oder die Einleitung in dieses Lied. Und es heißt, das sind die letzten Worte Davids. Damit ist nicht gemeint, das sind die letzten Worte, bevor er gestorben ist, sondern das sind die letzten inspirierten Worte von David, die also Gott ihm eingegeben hat, wo wir wissen können, dass es Gottes Wort ist. Und es heißt hier am Anfang Ausspruch des Mannes. Und das ist eine Formulierung, die ganz typisch ist in prophetischen Texten. Also ganz oft heißt fängt Malachi oder irgendein anderer Prophet an mit Ausspruch des Herrn. Und dann kommt die Botschaft Gottes. Also das zeigt schon, das ist ein Signalwort. Jetzt kommt ein prophetischer Text, also irgendetwas, was direkt von Gott kommt. Also David tritt hier als Prophet auf. Wie stellt David sich hier vor oder wie wird David hier vorgestellt, müsste man besser sagen. Hier heißt es als erstes, er ist der Sohn Isais, also der Sohn eines ganz normalen Mannes. So fängt es erstmal an. Das Wichtigste, er ist der Sohn Isais. Nachher kommen noch ein paar andere Sachen, aber David ist eigentlich auch ein ganz normaler Mensch. In einer ganz normalen Abstammung, könnte man sagen. Zweitens heißt es, er ist hochgestellt. Das bedeutet so viel, dass er von Gott in eine hohe Stellung gesetzt wurde. Er wurde als König eingesetzt, also ist er hochgestellt. Er ist ein Gesalbter Gottes, heißt es weiter. Ja, als junger Mann wurde er zum König gesalbt, 1. Samuel 16. Und als letztes heißt es, er ist der Liebling der Gesänge. Das ist nicht ganz klar, wie man das übersetzt. Das könnte einmal bedeuten, dass David sehr gerne Lieder gesungen hat. Oder es bedeutet, dass er sehr gerne in Liedern von anderen Leuten besungen wurde, dass er also Thema des Liedes war. Hier in der Elberfelder klingt es eher so nach der zweiten Möglichkeit, also der Liebling in den Gesängen, dass sie häufig eben über David gesungen haben. Aber möglich ist es auch, dass David eben ganz besonders gerne gesungen hat. Auch das wäre ja zutreffend, weil wir wissen ja, dass David über 70 Lieder zumindest sogar in den Psalmen geschrieben hat. Und das ist schwer, sich da zu entscheiden, also beides wäre möglich. Dann kommen wir zu dem zweiten Punkt, David als Prophet ab Vers 2. Und jetzt kommen ab Vers 2 4 Sätze und die meinen eigentlich alle das Gleiche. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet, sein Wort war auf meiner Zunge, es hat gesprochen der Gott Israels, der Fels Israels hat zu mir geredet. 4 Sätze, die sagen eigentlich alle das Gleiche. Also im Prinzip, Gott spricht durch David. Gott wird manchmal anders bezeichnet, David wird anders bezeichnet. Aber das ist so diese Hauptbotschaft von Vers 2 bis 3a. Gott spricht durch David. Und David wird hier als Prophet beschrieben. Was ist ein Prophet? Eigentlich ist es ganz einfach. Gott offenbart seinen Willen einem Menschen und dieser Mensch gibt das weiter an das Volk. Also er fungiert als Sprachrohr, so als Verbindungsstück von Gott zu den Menschen, ist dazwischen geschaltet ein Prophet. Der gehorsame, der richtige Prophet ist derjenige, der die Botschaft empfängt und sie weitergibt. Dann haben wir aber noch den ungehorsamen Propheten. Wer ist das? Ein Paradebeispiel. Jona, genau. Der bekommt eine Botschaft von Gott, gibt sie aber nicht weiter, zumindest am Anfang. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Welche gibt es noch? Falsche Propheten, genau. Der bekommt nichts von Gott, aber er gibt etwas weiter. Also er denkt sich etwas aus. Da gibt es auch einige im Alten Testament, die dann auftreten und sagen, oh, Gott hat das gesagt, obwohl sie keine Botschaft von Gott bekommen haben. Aber David ist natürlich ein richtiger Prophet. Er kriegt von Gott etwas inspiriert und gibt das dann an das Volk weiter. Im Neuen Testament, in Apostelgeschichte 2, Vers 30, wird David auch explizit als Prophet bezeichnet. Das sehen wir im Alten Testament gar nicht so direkt mit diesem Wort, aber im NT wissen wir, David ist ein Prophet. Und es ist hier ganz interessant, dass es eben heißt, dass der Heilige Geist, der Geist des Herrn, hat durch mich geredet, sagt David. Also David hat inspirierte Worte von Gott weitergegeben. Und das ist ganz interessant, dass wir das hier auch schon im Neuen Testament im Alten Testament lesen, weil im Neuen Testament wird das noch etwas weiter ausdifferenziert, wie das eigentlich gewesen ist mit der Inspiration. Also wie kam es eigentlich, dass Menschen auf einmal etwas gesagt oder geschrieben haben und das dann Gottes Wort war und nicht Menschenwort nur? Da heißt es zum Beispiel in 2. Timotheus 3,16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und da steht das Wort sozusagen von Gott ausgehaucht. Also Gott hat in den Menschen etwas reingehaucht sozusagen. Alle Schrift, alles, was wir hier in der Bibel zu finden haben. In 2. Petrus 1, Vers 21 wird das ein bisschen näher beschrieben, wie das konkret vonstatten sein kann. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Also der Heilige Geist war da ganz aktiv am Werk und hat die Menschen getrieben, also gelenkt und hat ihnen das gesagt, was sie aufschreiben sollen, in Gottes Namen den Menschen weitergeben sollen. Und so haben wir eben heute das inspirierte Wort Gottes, wo unter anderem auch König David ja ganz fleißig mitgeschrieben hat. Und ich glaube, wenn wir die Texte von David nicht hätten, also wenn wir an die Psalmen denken, wenn diese, ich glaube, 73 Psalmen, die mindestens von David kommen, dann würde eine riesige Lücke in der Bibel sein, die nur schwer irgendwie zu füllen wäre. Also ganz fantastische Lieder haben wir dort von David im Alten Testament, im Buch der Psalmen zu finden. Also die Bibel ist von Gott inspiriert. Das heißt, sie ist automatisch gleichzeitig, und das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, Menschenwort und Gotteswort. Beides gleich, weil Menschen haben es geschrieben, aber es ist von Gott kommend. Und das bedeutet, die Bibel ist fehlerlos, sie ist irrtumslos, weil sie eben von Gott kommt. Würde das einfach nur Menschenwort sein, dann könnte sich natürlich ein Fehler eingeschlichen haben. Aber Gott macht keine Fehler, weder aus Versehen noch irgendwie mit Absicht. Das würde alles nicht zu seinem Charakter, zu seinem Wesen passen. Und in der Bibel erfahren wir dann Gottes Wesen, also wie er ist und seinen Willen, was er von uns möchte. Und all das ist reine Gnade. Das hätte Gott nicht machen müssen. Er hätte uns die Bibel nicht geben müssen. Aber er hat es getan in seiner Gnade und hat uns dort alles gegeben, was wir für unser Leben brauchen. Wir sehen weiter, Vers 3 bis 4, dort geht es dann um die gerechte Herrschaft, oder 3 bis 5 könnte man sagen, um den gerechten Herrscher. David stellt das nachher nochmal gegenüber, wie dann der ungerechte Herrscher ist. Aber erst einmal schauen wir uns den gerechten Herrscher an. Und schaut mal in den Text, was sind die wichtigsten Eigenschaften, die David hier nennt, die ein guter Herrscher haben muss? Schaut mal rein. ab Vers 3b. Genau, Gerechtigkeit und Gottesfurcht. Das sind die beiden Dinge, auf die David hier abzielt, auf die es besonders ankommt, wenn man an der Macht ist, wenn man herrschen darf. Gerechtigkeit und Gottesfurcht. Also ganz interessant, diese beiden grundlegenden Konzepte. Man könnte sagen, Gerechtigkeit bezieht sich so auf die zwischenmenschliche Ebene. Also wie agiert man mit Menschen? Also wie geht man mit anderen Menschen um? Lebt man eben in Gerechtigkeit oder eben in Ungerechtigkeit? Und dann die andere Ebene halt nach oben sozusagen ist dann die Gottesfurcht, dass man Ehrfurcht, tiefen Respekt, Anbetung Gott gegenüber empfindet und zum Ausdruck bringt. Und beides ist sehr wichtig. David bringt dann hier im Vers 4 ein Bild aus der Natur, um das ein bisschen zu veranschaulichen. Also ein Vergleich aus der Natur. Und er sagt, ein gerechter Herrscher, den wir natürlich alle haben wollen, der ist wie das Morgenlicht. Gerechter Herrscher ist wie das Morgenlicht. Er führt das ein bisschen weiter aus und er sagt im Prinzip so, ja, stell dir mal vor, die Nacht ist dunkel und damals gab es eben noch nicht viele Lichter und alles war wirklich zappenduster, könnte man sagen. Und wenn dann die Sonne da war, dann war auf einmal schlagartig alles anders. Bei uns ist das kein Problem, wir haben Licht, wir können das ein bisschen wettmachen. Aber stellen wir uns mal so eine ganz dunkle Nacht vor und dann irgendwann am langen Ende dieser Nacht kommt dann das Morgenlicht. Also es fängt an zu dämmern, die Sonne geht auf, da ist ein Himmel, der hat keine Wolken, also ein blauer Himmel ist zu sehen, die Sonne scheint und es ist ein schöner Anblick. Und wenn dann die Sonne scheint und auch der Tau noch vorher da war, dann ergibt sich eine gute Kombination, Sonne, Licht und Wärme, alles kommt zusammen und das Grüne kann wachsen. Also da, wo diese Elemente da sind, kann es dann wachsen und gedeihen. Und die Botschaft ist, die David hier weitergibt, wer gerecht herrscht oder wo ein gerechter König ist, da kann alles wachsen und gedeihen. Da können die Menschen richtig aufblühen. Meine Frage an uns alle, an dich, welchen Einfluss hast du auf andere Menschen? Nicht jeder von uns ist irgendwo ein Herrscher, ein König, vermutlich die wenigsten, aber man hat vielleicht auch auf der Arbeit eine Stellung, wo man auch mit vielen Leuten zu tun hat, dem man auch vielleicht etwas sagen darf, von der Hierarchie her oder in der Gemeinde hat man Verantwortung übernommen oder in der Familie oder wo auch immer, im Fußballverein, egal wo. Alle haben wir mit Menschen irgendwo zu tun. Wie gehen wir mit Menschen um? Welchen Einfluss haben wir auf andere Menschen? Nutzt du deinen Einfluss zum Positiven? Können andere Menschen durch dich aufblühen, so wie David das hier in diesem Bild sagt? Oder werden sie klein gemacht und alles geht ein, wenn wir mit ihnen zu tun haben? David sagt, ein gerechter Herrscher ist, geht so mit den Menschen um, dass sie ja richtig aufblühen können, um im Bild zu bleiben. Und im Vers 5 bezieht David dann jetzt diese ganz allgemeine Beschreibung eines gerechten Herrschers auf sich persönlich. Und er erinnert dann an den Bund Gottes, den er mit David geschlossen hat, 2. Samuel 7. Und in dem sagt Gott, ich gebe dir eine ewige Herrschaft. Du wirst ewig jemanden haben auf einem Thron. Und das ist natürlich klar, dass es dann nicht nur Menschen gemeint sein können, sondern dass es noch weitergeht, dass damit der Messias gemeint ist. Der Messias, der aus der Linie Davids kommt, Jesus Christus, ein Nachfahre Davids, wird ewig auf dem Thron Davids sitzen. Das hat David als Verheißung bekommen. Und David hat das ganz richtig eingeordnet. Das passiert nur aus lauter Gnade. Und er hat sich das nicht irgendwie verdienen können, sondern Gott schenkt ihm das alles. Alles kommt von Gott. Im Vers 6 und 7 beschreibt David dann den schlechten Herrscher. Er nennt diese Menschen verruchte Menschen. Das sind Menschen von der Wortbedeutung her, die von Gott nichts wissen wollen. Die sagen, ah Gott, entweder den gibt's nicht oder wenn es den gibt, der ist mir vollkommen egal, interessiert mich nicht. Die haben nur Böses im Sinn. Die haben also keine Gottesfurcht. Und dann dementsprechend auch keine Gerechtigkeit. Das hängt unmittelbar miteinander zusammen. Und wieder bringt David hier so ein Bild aus der Natur und er sagt, da wo diese ungerechten Herrscher sind, da wächst auch etwas, aber nicht das schöne, saftige Gras, wie wir es in Vers 4 gesehen haben, sondern da kommen unerwünschte Dornen heraus. Und keiner will Dornen haben, die tun weh, da piekst man sich und die stören, die will keiner haben. Und deswegen, was macht man mit Dornen? Man versucht sie irgendwie wegzubekommen. Und das schafft man eben nicht mit der bloßen Hand. David sagt, man fasst das ja nicht einfach an, dann ratscht man sich alles auf. Man braucht da also entweder Handschuhe oder irgendwie hartes Werkzeug, um das Ganze kaputt zu machen. Also man muss da richtig dazwischen gehen. Und am Ende, sagt David, wird das verbrannt im Feuer. Also Dornen, damit kann man nichts anfangen. Und dieses Bild jetzt übertragen, also diese Dornen stehen für diese schlechten Herrscher oder für den Einfluss dieser schlechten Herrscher. Und wer Kontakt mit diesen Menschen hat, der verletzt sich. Das ist gefährlich. Und am Ende werden diese schlechten Herrscher abgesetzt bzw. vernichtet werden. Vers 7 heißt es, und mit Feuer wird es gründlich verbrannt an seiner Stätte. Also wenn da jemand ist, der ungerecht herrscht und die Menschen ausbeutet und eben nicht im Willen Gottes regiert, sagt David, wird er letzten Endes abgesetzt und wird seine Strafe auch dafür von Gott bekommen. Fassen wir einmal diesen Abschnitt, diese Davids Herrschaft mal ein bisschen zusammen. Könnte man sagen, also wer gerecht zu den Menschen ist und wer Gott fürchtet, der ist ein guter Herrscher. Gerechtigkeit und Gottesfurcht. Wer anders herrscht, also diese Attribute nicht hat, der ist ein schlechter Herrscher und der wird vergehen. Und David sagt auch, oder das wissen wir hier aus dem Text, David ist ein guter Herrscher. Und er hat Segen von Gott bekommen. Er hat nicht alles richtig gemacht. Das haben wir, glaube ich, in der Samuel-Reihe auch deutlich gesehen. Immer mal wieder kamen Sünden von Davids, auch heute am Ende dieses Textes, am Ende des Abends, wird es wieder deutlich, kommen Sünden von David zum Vorschein. Aber trotzdem hatte David eine enge Beziehung zu Gott. Und das ist auch noch interessant, als letzten Satz zu erwähnen, David ist eine Vorschattung auf den Sohn Davids. Und der ist natürlich Jesus Christus und Jesus Christus ist der perfekte Herrscher. Also alles, was hier beschrieben worden ist mit Gerechtigkeit und Gottesfurcht und so weiter, mit den positiven Auswirkungen, das ist Jesus natürlich in Perfektion. Und vielleicht ist es auch schon so eine leichte Vorschattung auf Jesus, der dann im Neuen Testament offenbart wurde. Das war der erste Abschnitt, Davids Herrschaft. Der zweite Abschnitt lautet Davids Helden. Das sind die Verse 8 bis 39. Das sind die Namen der Helden, die David hatte. Josheb Baschebet, der, jetzt wird es übrigens sehr spannend, also nachher noch ein bisschen mehr, wenn noch mehr Namen kommen. Josheb Baschebet, der Tachkemoniter, das Haupt der drei. Er schwang seinen Speer über 800 Mann, die er auf einmal erschlagen hatte. Und nach ihm kommt Eleasa, der Sohn Dodos, des Sohnes des Ahoach, unter den drei Helden bei David. Als sie unter den Philistern, die sich dort zum Kampf versammelten hatten, einige herausforderten, als die Männer von Israel sich zurückzogen, da machte er sich auf und schlug auf die Philister ein, bis seine Hand müde wurde und seine Hand am Schwert kleben blieb. So schaffte der Herr an jedem Tag eine große Rettung. Das Kriegsvolk aber kehrte um, wieder hinter ihm her, nur um zu plündern. Und nach ihm kommt Schammer, der Sohn des Age, der Harariter. Und die Philister sammelten sich zu einer Truppe. Nun war dort ein Feldstück voller Linsen. Das Kriegsvolk aber floh vor den Philistern. Da stellte er sich mitten auf das Stück und entriss es ihnen und schlug die Philister. So schaffte der Herr eine große Rettung. Und drei von den 30 Helden gingen hinab und kamen zur Erntezeit zu David in die Höhle Adulam. Und die Truppe der Philister lagerte in der Ebene Rephaim. David aber war damals in der Burg und ein Posten der Philister war damals in Bethlehem. Und David verspürte ein Verlangen und sagte, wer gibt mir Wasser zu trinken aus der Zisterne von Bethlehem, die im Tor ist? Da drangen die drei Helden in das Heerlager der Philister ein und schöpften Wasser aus der Zisterne von Bethlehem, die im Tor ist, und nahmen es mit und brachten es David. Aber er wollte es nicht trinken, sondern goss es als Trankopfer für den Herrn aus. Und er sagte, fern sei es von mir vor dem Herrn, dass ich das tue. Ist es nicht das Blut der Männer, die um ihr Leben hingegangen sind? Und er wollte es nicht trinken. Das haben die drei Helden getan. Und Abishai, der Bruder Joabs, der Sohn der Zeruja, er war das Oberhaupt der 30 und er schwang seinen Speer über 300 Erschlagenen. Er hatte einen Namen unter den 30. War es nicht so, dass er mehr geehrt wurde als die 30, sodass er ihr Oberster wurde? Aber an die drei reichte er nicht heran. Und Benaja, der Sohn Jojadas, war ein tapferer Mann, groß an Taten aus Kabzeel. Der schlug die beiden Kriegshelden von Moab. Und er stieg hinab und er schlug den Löwen in der Zisterne an einem Schneetag. Und er war es, der einen ägyptischen Mann erschlug, einen Mann von schrecklichem Aussehen. Und der Ägypter hatte einen Speer in der Hand. Er aber ging mit einem Stock zu ihm hinab, riss dem Ägypter den Speer aus der Hand und brachte ihn mit dessen eigenem Speer um. Das tat Benaja, der Sohn Jojadas, und er hatte einen Namen unter den 30 Helden. Mehr als die 30 wurde er geehrt, aber an die 3 reichte er nicht heran und David setzte ihn über seine Leibwache. Die weiteren Verse von Vers 24 bis 39 werde ich jetzt aus Zeitgründen nicht lesen. Da kommen ganz, ganz viele Namen. Das lasse ich jetzt einmal an der Stelle aus. Also Davids Helden. Also hier in diesem Abschnitt, Kapitel 23, ab Vers 8 bis 39, da werden Davids beste Krieger aufgelistet. Der König kann nicht alleine herrschen. Auch wenn er ein gerechter, ein guter Herrscher ist, der braucht ein gutes Team. Und er muss das Team einteilen in verschiedene Truppen, also Gruppen. Die müssen verschiedene Dinge übernehmen. Und es beginnt hier eine Aufzählung von Davids Helden. Und David, oder diese Aufzählung, beginnt hier mit der Wichtigkeit. Also die wichtigsten, die bedeutendsten Männer kommen zuerst und danach kommen die weniger bedeutenden. Also jetzt werden erstmal die allerbesten Krieger genannt. Und da geht es zuerst um die drei, Obersten von Vers 8 bis 17. Und innerhalb dieser drei gab es nochmal eine Nummer 1, also den Superkämpfer, könnte man sagen. Interessant ist, dass es ein Name ist, der mir vollkommen unbekannt ist. Ich glaube, der kommt auch irgendwie gar nicht, also im Buch Samuel jedenfalls, glaube ich, gar nicht vor. Das ist der Anführer der Super-Elite-Truppe. Das ist Josheb Baschebet. Also ein unbekannter, aber offensichtlich ein sehr, sehr guter Krieger. Es wird auch gar nicht viel über ihn berichtet. Nur eine besondere Leistung wird erwähnt, nämlich dass er innerhalb kürzester Zeit 800 Gegner mit seinem Speer getötet hat und das Land verteidigt hat. Das ist natürlich eine außergewöhnliche militärische Leistung. Also der Josheb Baschebet, die Nummer 1 der 3. Der zweite der 3 ist Eliasa. Und hier wird dann ein bisschen mehr berichtet. Auch seine Leistung wird hier gewürdigt. Er hat viele Philister getötet im Kampf und war so aktiv im Kampf, dass seine Hand verkrampfte. Also er war so am Kämpfen, dass irgendwann ja ein Krampf sozusagen da war in seiner Hand und er das Schwert gar nicht mehr loslassen konnte. Er konnte seine Finger nicht mehr entkrampfen. Und der Feind, die Philister, wurden durch Eliasa besiegt. Und dann kommt ein ganz wichtiger Satz. Im Vers 12, was ist hier ganz besonders wichtig? Also die Leistung von Eliasa wird genannt und dann kommt ein Kommentar. Was ist hier das Entscheidende bei der Rettung? Vers 12. Vers 9. Vers 12 ist zwar das Gleiche, aber schon beim nächsten Vers 10 wollte ich sagen, genau, Vers 10. Genau, da heißt es, so schaffte der Herr an jenem Tag eine große Rettung. Ja, da ist ein Mann, der zu den Superhelden zählt, die Nummer 2 von den Super 3, der hat Großes vollbracht, aber wer hat die Rettung bewirkt? Gott. Und das wird ganz deutlich gemacht, ganz bewusst. Klar, Gott gebraucht Menschen, die er auserwählt hat, die dann gewisse Dinge für ihn tun. Aber Gott ist es, der dahinter steht. Und das gilt für alle Lebensbereiche. Gott gebraucht uns alle, die wir hier sind, in seinem Reich. Wir können manchmal sogar Großes bewirken, große Leistungen, große Programme auf die Beine stellen, als Gemeinde, als Einzelpersonen. Aber es ist immer Gott, der dahinter steht, der uns die Kraft gibt, der uns die Fähigkeiten gibt, der das Gelingen schenkt. Und es sind niemals wir selber, die irgendwas bewirken. Es ist immer Gott, der die Rettung bewirkt. Das dürfen wir niemals vergessen. Der dritte der 3 ist Schammer. Und auch bei ihm geht es darum, dass er mit Philistern gekämpft hat. Die haben da irgendwie so ein Linsenfeld eingenommen, also auch irgendwie kurios. Das Volk ist dann abgehauen, ist geflohen und er hat sich gedacht, nee, das Linsenfeld, das gehört uns und hat das zurückerobert und hat die Philister vertreiben können. Und jetzt in Vers 12, was begegnet uns da wieder für ein schöner Satz? Der gleiche, die gleiche Formulierung. Ende von Vers 12, so schaffte der Herr eine große Rettung. Und diese Wiederholung ist auch kein Zufall. Der Leser, der Hörer sollte sich immer wieder daran erinnert fühlen, dass Gott es ist. Also eigentlich hätte er es jetzt bei jedem Satz so weiterführen können, damit es auch der Letzte begreift, Ja, er gebraucht Menschen, aber Gott schafft die Rettung. Nicht Schammer ist der Retter, Gott ist der Retter. Und dann ab Vers 13, nachdem jetzt diese drei Obersten vorgestellt worden sind, kommt ein kleiner Abschnitt und da ist nicht klar, von wem hier die Rede ist. Also die Verse 13 bis 17 meine ich jetzt. Sind das jetzt die drei aus den Versen 8 bis 12, die wir gerade betrachtet haben? Oder sind das einfach irgendwelche drei von den nachher genannten 30? Im Text gibt es ein paar Hinweise. Einmal heißt es ja, es sind nur einfach allgemein drei Leute. Am Ende heißt es aber, es sind die drei. Das ist nicht so ganz deutlich. Ich tendiere eher dazu, dass es wohl die drei vorher genannten Superelite-Männer sind. Aber ich glaube, so wichtig ist es auch nicht. Was war hier die Geschichte? Sie hatten wieder Streit mit den Philistern, waren am Kämpfen. David versteckt sich in der Höhle Adulam. Da war er schon mal in 1. Samuel 22. Damals ist er vor Saul geflohen. Und er versteckt sich dort wieder. Und dann kämpft man und ist müde. Und dann bekommt David Durst. Und er sagt einfach so vielleicht so fast nebenbei, so beiläufig, boah, ich habe richtig Durst. Wer könnte mir was holen? Und dann hören das diese drei. Und die sagen, klar, kein Problem. Wir haben zwar kein Wasser, aber wir gehen zu den Feinden, 15 Kilometer weiter, 20 Kilometer weiter, dringen in deren Lager ein, holen uns Wasser und bringen das David zurück. Ihr wisst ja, das sind die drei Superhelden. Die machen das auch. Wie die auch immer hingekommen sind, die kommen dahin und holen das Wasser für David. Und David, der gießt das Wasser aus. Das ist irgendwie verrückt. Ich habe es nicht ganz verstanden. Also ganz spannend. Die setzen ihr Leben aufs Spiel, weil David so großen Durst hat, sie machen alles für ihren König und bringen ihm das und sie gehen natürlich davon aus, dass er dann noch trinkt, weil deswegen sind sie ja dahin gegangen. Und David sagt, nee, das mache ich nicht, aber er macht das nicht einfach so. Auch wenn das vielleicht für uns ein bisschen komisch ist, David hat da einen ganz konkreten Grund, den wir vielleicht aus kulturellen Gründen nicht ganz verstehen, aber David erklärt das auch. Er sagt, er möchte das nicht trinken, weil dieses Wasser quasi symbolisch für das Blut dieser Männer ist. Also das symbolisiert dieses Wasser ihren Heldenmut sozusagen. Sie haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt und es ist so kostbar für David, dass er das so wegkippt, auch als Opfer, als Trankopfer, sagt er, für Gott. Also er opfert das, er weiht das sozusagen Gott. Und damit, glaube ich, gibt er den Männern sogar eine größere Ehre, auch wenn wir das jetzt aus heutigem Abstand nicht so ganz nachvollziehen können, so glaube ich, dass David den Männern dadurch sogar eine größere Ehre gebracht hat und er gesagt hat, nee, das ist jetzt nicht so banal, das haue ich jetzt mal kurz weg und dann ist mein Durst gestillt, sondern es ist etwas ja so Besonderes, dass er das nicht mal einfach nur zum Trinken nutzt. Ja, und dann endet die Beschreibung von diesen drei Obersten und dann kommen die nächstwichtigeren Soldaten in Davids Team. Das sind die zwei Geehrten. Also nach den obersten drei Helden, die stehen ganz oben, die haben auch nochmal eine innere Hierarchie, dann kommen zwei weitere Spitzensoldaten. Erst die drei, dann die zwei. Und auch ihre Leistungen werden beschrieben. Und der erste von den zweien ist Abishai. Das ist jetzt ein Mann, der uns bekannt ist, wenn wir die Samuel-Bücher verfolgt haben. Es ist nämlich einer der Brüder von Joab. Und Joab ist ja Davids Heerführer, also Kriegsminister, könnte man sagen. Auch interessant, Joab taucht hier nirgendwo auf. Das könnte zwei Gründe haben. Entweder, weil es sowieso klar ist, dass er der Wichtigste ist, dass man ihn gar nicht nennen muss, weil er ja immer bei David, er war ja der oberste Verteidigungsminister, dass es überflüssig war, ihn zu erwähnen. Oder er ist so stark schon in Ungnade gefallen bei David, dass er nicht erwähnt wird. Weil wir wissen ja, der hat immer so oft seine eigenen Dinger gedreht und seine eigene Agenda verfolgt und hat Leute umgebracht, unter anderem Absalom, den Sohn Davids, gegen den ausdrücklichen Befehl von David und hat viele Leute umgebracht, die er nicht hätte umbringen dürfen. Ja, was auch immer seine Motive gewesen sind. Aber vielleicht wird er deswegen hier schon gar nicht mehr erwähnt. Ich weiß es nicht. Also, wir haben hier Abishai, das ist einer der Brüder von Joab. Und damit ist er auch ein Neffe von David. Also, die waren auch verwandt. Joab war auch ein Neffe von David und der Abishai eben auch. Und dieser Abishai war das Oberhaupt der 30. Und das ist jetzt so eine Elitetruppe, so eine feststehende Gruppe, so wie die Navy SEALs oder so, die dann geholt werden, wenn, oder GSG 9, wenn es irgendwo brennt und die dann da irgendwo rein müssen. So war das damals, dann hat David seine 30 geholt und die haben das dann irgendwie geregelt. Auch er hatte auch eine besondere Leistung im Kriegerischen vorzuweisen. Er hat mit dem Speer 300 Feinde erschlagen. Der Text sagt, er war sehr berühmt und angesehen, aber er war nicht so ganz wichtig wie die drei. Also er war der oberste von den 30, aber an die drei, na, da fehlte noch ein bisschen. Das war der Abishai, der erste von den zwei. Dann ab Vers 20 kommt der zweite von den zwei Geehrten und das ist Benaja. Auch der ist uns bereits bekannt, auch der wird in Könige auch noch mal mehr auftreten, bei David und bei Salomo später. Und der ist uns bekannt als Chef der Leibwache von Davids. Und hier wird ein bisschen ausführlicher beschrieben, was er getan hat. Er hat zwei Kriegshelden aus Moab getötet. Er hat einen Löwen getötet, einmal als Schnee war, also ein ganz besonderes Ereignis. Und er hat einen Ägypter getötet, der ein starker Vorkämpfer war. Und das erinnert ein bisschen an David und Goliath. Wieder die gleiche Formulierung. Benaja war bekannt, er war geehrt, er war bei den 30 ganz weit oben. Aber an die drei hat er es nicht ganz geschafft. Und dann kommen die 30 Helden. Also das ist dann die feststehende Truppe, so eine Kampftruppe. Und die Zahl konnte wahrscheinlich ein bisschen variieren. Also ihr werdet es merken, wenn ihr jetzt das zählen würdet, die Namen, die jetzt kommen, das sind nicht genau 30. Es sind, auch das ist gar nicht so einfach herauszufinden, wie viele Namen das sind, auch je nach Übersetzung oder wie man die Worte, die Namen interpretiert, wer jetzt der Vater ist und wer und so weiter. Es ist nicht so ganz einfach. Also 36 oder 37 Namen werden auf jeden Fall genannt. Vermutlich sind da Leute gestorben und die wurden dann ersetzt und die wurden dann halt beide erwähnt, sodass dann mehr Leute drin sind. Wir wissen zum Beispiel, ganz am Ende wird Uriah genannt, der ist ja auch relativ früh schon gestorben, eine Geschichte für sich. Und er wurde dann halt ersetzt und deswegen taucht er trotzdem noch hier auf. Ja, also bei diesen 30 Helden wird dann gar nichts mehr weiter gesagt. Also vorher war das immer so, da wurde dann geschrieben, was haben sie alles für Leistungen vollbracht. Hier wird einfach nur der Name genannt und vielleicht der Ort, wo sie herkamen und der Vater oder beides. Aber die Heldengeschichten werden hier nicht mehr erzählt. Ja, bekannt bei diesen ganzen Namen sind die meisten eher nicht, aber einige schon. Da taucht zum Beispiel Asael auf, auch ein Bruder von Joab. Dann taucht Eliam auf, der war der Sohn von Absaloms Berater Ahitophel, der Selbstmord gemacht hat, ihr erinnert euch vielleicht. Und ganz prominent der letzte, der hier erwähnt wird, Uriah, der Mann von Bathseba. 2. Samuel 11 und 12, ja oder 11, wo David Ehebruch mit Bathseba begangen hat und dann Uriah töten lässt. Und ich glaube, jetzt wird es nochmal ein bisschen dramatischer mit diesem Wissen, wenn wir wissen, dass Uriah einer von Davids Supersoldaten war. Und David hat also einen seiner treuesten, loyalsten Männer betrogen und ihn dann sogar umbringen lassen. Das macht das Ganze noch schlimmer. Fazit von diesem Abschnitt von Davids Helden. Wer erfolgreich leiten will, der braucht ein gutes Team. Alleine schafft das keiner. Der braucht die besten Leute hinter sich, die helfen, auch das Ziel zu erreichen. Und das gute Team kann auch die eigenen Schwächen kompensieren, weil keiner kann alles. Irgendwelche Schwächen hat man immer und es gibt immer jemanden, der das irgendwie kompensieren kann. Und diese Leute hat David sich geholt und hatte ein starkes Team hinter sich und konnte dann das Volk führen. Sagt mir mal irgendjemand, wie spät wir es haben? Wie viel? 45, okay, danke schön. Weil die Uhr funktioniert nicht und ich habe meine vergessen. Wir kommen zum letzten Abschnitt und zwar zu Davids Hochmut. Also Davids Herrschaft, Davids Helden und Davids Hochmut. Und ich lese uns die Verse einmal vor. Und wieder entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Und er reizte David gegen sie auf, zu sagen, geh hin, zähle Israel und Juda. Da sagte der König zu Joab, dem Heerobersten, der bei ihm war, zieh doch umher in allen Stämmen Israels, von Dan bis Beersheba. Ihr sollt das Kriegsvolk mustern, damit ich die Zahl des Volkes kenne. Joab aber sagte zum König, der Herr, dein Gott, mag zu dem Volk, so viele sie auch sein mögen, noch 100-mal mehr hinzufügen, während die Augen meines Herrn des Königs es sehen. Aber mein Herr und König, warum denn hat er Gefallen an einer solchen Sache? Doch das Wort des Königs blieb fest gegen Joab und gegen die Obersten des Heeres. So zogen Joab und die Obersten des Heeres vor dem König aus, um das Volk Israel zu mustern. Ich lese weiter Vers 10, also nachdem Joab das gemustert hat. Aber nachdem David das Volk gezählt hatte, schlug ihm das Herz. Und David sagte zum Herrn, ich habe sehr gesündigt mit dem, was ich getan habe. Und nun, Herr, lass doch die Schuld deines Knechtes vorübergehen, denn ich habe sehr töricht gehandelt. Und als David am Morgen aufstand, da geschah das Wort des Herrn zu dem Propheten Gad, dem Seher Davids, wie folgt. Geh hin und rede zu David. So spricht der Herr. Dreierlei lege ich dir vor. Wähle dir eins davon, dass ich es dir tue. Und Gad kam zu David und teilte ihm das mit und sagte zu ihm, sollen dir 7 Jahre Hungersnot in dein Land kommen? Oder willst du 3 Monate vor deinen Bedrängern fliehen, während sie dir nachjagen? Oder soll 3 Tage lang Pest in deinem Land sein? Nun überlege und sieh zu, was für eine Antwort ich dem zurückbringen soll, der mich gesandt hat. Und David sagte zu Gad, mir ist sehr Angst. Lass uns doch in die Hand des Herrn fallen, denn seine Erbarmungen sind groß. Aber in die Hand der Menschen lass mich nicht fallen. Da gab der Herr die Pest in Israel vom Morgen an bis zu der bestimmten Zeit. Und es starben von dem Volk von Dan bis Beersheba 70.000 Mann. Und als der Engel seine Hand über Jerusalem ausstreckte, um es zu vernichten, da hatte der Herr Mitleid wegen des Unheils. Und er sprach zu dem Engel, der unter dem Volk vernichtete, genug, ziehe ich jetzt seine Hand ab. Der Engel des Herrn war aber gerade bei der Tenne Araunas des Jebusiters. Und als David den Engel sah, der das Volk schlug, sprach er zu dem Herrn und sagte, siehe, ich habe gesündigt und ich habe verkehrt gehandelt. Aber diese Schafe, was haben sie getan? Lass doch deine Hand gegen mich und gegen das Haus meines Vaters sein. Und Gad kam zu David an jedem Tag und sagte zu ihm, geh hinauf, errichte dem Herrn ein Altar auf der Tenne des Jebusiters Arauna. Da ging David hinauf nach dem Wort Gads, ganz wie der Herr geboten hatte. Und Arauna blickte hinaus und sah den König und seine Knechte zu sich herüberkommen. Da ging Arauna hinaus und warf sich vor dem König nieder mit seinem Gesicht zur Erde. Arauna sagte, weshalb kommt mein Herr, der König, zu seinem Knecht? Und David sagte, um die Tenne von dir zu kaufen, um auf ihr dem Herrn einen Altar zu bauen, damit die Plage vom Volk abgewehrt wird. Da sagte Arauna zu David, mein Herr, der König, nehme und opfere, was gut ist in seinen Augen. Siehe, da sind die Rinder zum Brandopfer und die Dreschschnitten und die Geschirre der Rinder zum Brennholz. Das alles, König, gibt Arauna dem König. Und Arauna sagte weiter zum König, der Herr, dein Gott, nehme dich wohlgefällig an. Aber der König sagte zu Arauna, nein, sondern kaufen will ich es von dir für den Kaufpreis. Ich will dem Herrn, mein Gott, nicht umsonst Brandopfer opfern. So kaufte David die Tenne und die Rinder für 50 Schekel Silber. Und David baute dort dem Herrn einen Altar und opferte Brandopfer und Heilsopfer. Da ließ der Herr sich für das Land erbitten und die Plage wurde von Israel abgewehrt.
Der dritte Punkt lautet Davids Hochmut, also Kapitel 24. Das letzte Kapitel von Samuel endet leider negativ. Es dreht sich hier um eine Volkszählung. Und hier finden wir eine Sünde von David, die von Gott bestraft wird. Und der erste Unterabschnitt lautet der Auftrag zur Volkszählung. Gott ist zornig auf Israel, so beginnt der Abschnitt. Warum, wissen wir nicht. Vermutlich irgendeine kollektive Sünde des Volkes, Götzendienst, soziale Ungerechtigkeit. Das war häufig der Fall, wir wissen es nicht. Aber dann erfahren wir, dass David eine Volkszählung initiiert. Er will seine Soldaten oder sein Volk zählen. Genau, aber wie kommt David eigentlich darauf? Wer hat David diese Idee in den Kopf gesetzt? Was sagt der Text? Gott. Genau. Lesen wir den Paralleltext aus 1. Chronik 21, Vers 1, dann sehen wir, da steht wer? Satan. Da steht die gleiche Geschichte, aber da steht, Satan hat David die Idee in den Kopf gesetzt. Jetzt die Frage, widerspricht sich die Bibel? Nein. Aber okay, wer war es denn dann jetzt, Gott oder Satan? Und die Antwort ist, glaube ich, beide. Also der eine Text betrachtet es von der einen Seite, der andere von der anderen. Wie meine ich das? Satan verführte David zu der Sünde, diese Volkszählung zu begehen. Und Gott lässt es zu. Und in diesem Sinne kann man sagen, es war Satan und es war Gott. Also Gott lässt es zu, weil er zornig auf das Volk war, werden wir gleich noch sehen. Ähnliches sehen wir bei Hiob. Der Satan schlägt Hiob, Aber Gott lässt es zu und manchmal heißt es sogar, dass Gott Hiob schlägt. Also irgendwie auch beide. Dann sehen wir, dass der Heilige Geist Jesus in die Wüste treibt, damit er versucht wird. Der Geist treibt Jesus dahin und dann kommt der Teufel und versucht Jesus. Also wir merken, der Teufel will das Böse, versucht den Menschen und Gott lässt es zu und deswegen wirkt er da auch irgendwie mit, aber er hat ganz andere Ziele, ganz andere Motive dabei als der Teufel. Also Gott lässt manchmal Böses zu, weil er eine ganz eigene Agenda hat, um etwas Wunderbares daraus zu machen. Es ist schwer auseinanderzuhalten, dann klar zu definieren, das ist jetzt vom Satan, das ist von Gott. Aber der eine Text sagt, es ist eher die eine Seite, es ist Gott. Der andere sagt, es ist Satan und beide sind richtig. Gott ist hier zornig auf das Volk, so beginnt der Text. Und deswegen lässt er die Volkszählung zu. Joab hört von der Idee, er soll das ja ausführen und er ist nicht begeistert. Er sagt, David, wie kommst du auf diese Idee? Lass das mal lieber sein. David lässt sich aber nicht umstimmen. Er sagt, das ziehen wir durch. Und jetzt aber die Frage, warum reagiert Joab so? Warum sagt er oder will er ihm davon abraten? Und warum ist das überhaupt eine Sünde? Wir sehen zum Beispiel in 4. Mose, da gibt Gott zweimal Mose den Auftrag, das Volk zu zählen. Also warum ist das denn jetzt hier eine Sünde? Vermutlich deshalb, weil David es aus falschen Motiven gemacht hat. Also die Tat an sich, die Volkszählung, wäre keine Sünde. Aber die Motivation, die David dabei hatte, war eine Sünde. Der Text sagt es nicht direkt, aber vermutlich war es bei David Hochmut, Stolz. Er wollte wissen, was für eine große Armee habe ich und ja, wie stolz oder wie stark sind wir. Und vermutlich hat Joab das erkannt. Und er wollte David warnen. Vielleicht hatte David auch wirtschaftliche Interessen. Vielleicht wollte er irgendwie mehr Steuern eintreiben und so weiter. Also das Problem war nicht die Handlung an sich, die Volkszählung, sondern die Motivation, die dort hinter steht. Und Hochmut, das lehrt die Bibel, ist Sünde. Also wenn wir arrogant, überheblich und eingebildet sind und wenn wir uns auf unsere eigene Kraft verlassen, dann sündigen wir. Und Hochmut kommt vor dem Fall, also erst der Hochmut und dann legt man sich auf die Nase. David lässt sich nicht umstimmen, es bleibt dabei Volkszählung. Dann kommen wir zur Durchführung der Volkszählung. Das Ergebnis, Joab zählt die ganzen Leute und hat 800.000 wehrfähige Männer in Israel und 500.000 in Juda. Und dann kommen wir zur Strafe für die Volkszählung ab Vers 10. David lässt sich ja nicht umstimmen. Aber nachdem die Volkszählung durchgeführt wurde, bekommt David schlechtes Gewissen. Und zwar, da heißt es, da schlug ihm das Herz. Das ist die alttestamentliche Ausdrucksweise, um zu sagen, jemand hat schlechtes Gewissen bekommen. Er realisiert, dass er gesündigt hat. Und David wendet sich an Gott. Er bekennt seine Sünde. Er sagt, ich habe sehr gesündigt. Und er bittet Gott um Vergebung seiner Schuld. Also wir haben ja eine klare Sündenerkenntnis, also David erkennt, da ist Sünde, dann ein klares, ausführliches Sündenbekenntnis, er nennt die Sünde beim Namen und er bittet drittens Gott um Vergebung für diese Schuld. Wir sehen keine Ausreden bei David, ja, aber das und das irgendwie am Rumdrucksen oder so, keine Beschönigung, nein, er nennt die Dinge beim Namen und bittet Gott um Vergebung, also ein vorbildliches Gebet. Also das ist auch das Faszinierende, finde ich, an David, ne? Dass er auch in Sünde fällt, aber dann zu Gott kommt und ganz ehrlich um Vergebung bittet. Und da ist er uns ein großes Vorbild. Gott antwortet auf diese Bitte von David, aber nicht direkt. Interessant, er schickt einen Propheten, den Propheten Gad, der soll mit David kommunizieren. Und es gibt eine Strafe für diese Sünde. Und hier sehen wir etwas, was wir sonst, glaube ich, nirgendwo sehen. Nämlich Gott sagt, du hast die Wahl. Ich nenne dir drei Strafen und du kannst auswählen. 1, 2 oder 3. Du hast die Wahl. Warum macht Gott das so? Weil sonst macht Gott das immer so, das ist die Strafe, Punkt aus, fertig. Warum gibt er David diese Auswahlmöglichkeiten? Hat jemand eine Idee? Man weiß es nicht, aber vielleicht kommen wir der Antwort auf die Spur. Ja, welche meinst du? Welche Antwort? Genau. Genau, David wählt dann ja etwas, wo er in Gottes Hände quasi fällt und nicht in seine Feindeshände, weil er in Gottes Erbarmung ja unter seinem Einfluss noch irgendwie stehen will, auch wenn es eine Strafe ist. Weitere Ideen? Dass er irgendwie involviert daran ist, ne? Und da irgendwie. Bisschen Verantwortung übernehmen, ne? Vielleicht kann es auch sein, dass das ein Ausdruck ist von Gottes ganz besonderer Beziehung zu David. Dass da so eine enge Beziehung zwischen König David und Gott war, dass Gott ihm sogar die Möglichkeit gibt zu wählen, welche Strafe hältst du denn am liebsten, weil sonst findet man das in der Bibel nicht. Also wir haben 7 Jahre Hungersnot, 3 Monate Flucht oder 3 Tage Pest. David entscheidet sich für Letzteres, weil er eben in Gottes Hand sein will und nicht in der Hand seiner Feinde. Daraufhin kommt die 3-tägige Pest und es bringt viele Opfer mit sich, nämlich 70.000 Menschen sterben. Und im Text heißt es, dass das Unheil tatsächlich von Gott kommt, von einem Engel. Nachher lesen wir vom Engel des Herrn. Wahrscheinlich ist damit Jesus gemeint, der dabei ist, das Volk zu bestrafen, indem er die Pest dort verbreitet. Doch dann heißt es, dass Gott Mitleid bekommt, weil er sein Volk liebt und nicht weiter strafen will. Also er beendet die Strafe dann, er verbreitet die Pest nicht weiter, weil er merkt, es ist genug. Und dann sehen wir, dass David recht hatte. Er sagte, ich will in die Hand Gottes fallen, und weil Gott erbarmungsvoll ist. Und genau das sehen wir auch hier, dass selbst in der Strafe Gott auch noch barmherzig ist. Jetzt stellt sich aber noch die Frage, warum muss jetzt das Volk leiden? Warum sterben 70.000 Männer, weil David gesündigt hat? David sagt das ja später auch. Ich war das doch. Bring doch die Strafe auf mich. Ich glaube, die Antwort finden wir auch im Text, nämlich im allerersten Vers. Das Volk hatte gesündigt. Und daraufhin gibt Gott auch David diesen Einfall der Volkszählung und daraufhin folgt dann die Strafe. Aber das Volk hatte gesündigt und deswegen auch diese Strafe von Gott verdient. Es war nicht nur so, dass David einen Fehler gemacht hat und das gesamte Volk bestraft wurde, sondern das Kollektiv, das ganze Volk Israel hatte gesündigt und deswegen auch diese Strafe von Gott verdient, weil Gott das nicht einfach durchgehen lassen kann, aber dann doch wieder gnädig ist. Und dann sehen wir den letzten Unterpunkt, die Buße für die Volkszählung. David sieht das große Leid, da sterben 70.000 Leute und er betet zu Gott, er bekennt seine Sündhaftigkeit und er sagt, ich bin doch derjenige, der gesündigt hat und er will für sein Volk eintreten, so wie es auch Mose getan hat, die Strafe lieber auf sich nehmen möchte und da damit auch schon so eine Vorschattung ist auf Jesus, der die Strafe dann tatsächlich auf sich genommen hat. Ich überspringe mal, also David soll dann einen Altar bauen und er kriegt den dann eigentlich geschenkt. Also all das, was er dafür das Opfer braucht, kriegt er geschenkt von diesem Arauner. Und David sagt, nee, danke für das Angebot, aber ich will dafür schon etwas bezahlen. Ich habe etwas Schlimmes verbockt und ich möchte, dass sie es nicht einfach geschenkt bekommen und dann dadurch wieder gut machen, sondern es soll mir auch irgendwie wehtun. Klar, er ist ein reicher König, aber er möchte dafür schon etwas auch investieren und Gott beendet dann diese Plage, vermutlich, so verstehe ich das, schon vor diesen 3 Tagen, als er gemerkt hat, dass es schon genug war und auch David dann Buße getan hat. Fassen wir diesen letzten Abschnitt zusammen. David ist hochmütig und er lässt seine Armee zählen. Er begeht eine schwere Sünde und Gott bestraft ihn und das Volk auch. David bittet um Vergebung und Gott beendet diese Plage in seiner großen Gnade. Wie spät haben wir es jetzt? 8, okay. Sehr gut. Wir haben 8. Jetzt habe ich euch noch einen Überblick gemacht. Du kannst einmal die letzte Folie schon mal durchklicken. So eine Art Zusammenfassung, dann schließen wir. Ich hoffe, das kann man lesen. Ja, genau. Ich lese uns das einmal kurz vor als Zusammenfassung der Lehren aus diesem Text. Gott gebrauchte Menschen, um sein heiliges Wort aufzuschreiben. David war ein inspirierter Autor und aus Gottes Gnade haben wir nun sein Wort. in den Händen. Ein guter Herrscher ist gerecht und gottesfürchtig. Drittens, wer gut herrscht, ist ein Segen für die Menschen. Viertens, böse Herrscher werden vergehen. Fünftens, Gott bewirkt unsere Siege. Auch wenn wir etwas Großes vollbringen, ist es immer Gott, der dahinter steht und den Sieg schenkt. Sechstens, Gott ist zornig auf unsere Sünde. Also wenn wir sündigen, dann ist Gott traurig und auch zornig auf unsere Sünde, weil das etwas ist, wofür er seinen Sohn hat sterben lassen, wegen unserer Sünde. Und Gott ist auch zornig, weil wir uns durch Sünde selber kaputt machen. Es ist ja Zielverfehlung. Also wir kriegen nicht den Segen, den wir eigentlich hätten bekommen sollen. Wenn wir sündigen, verderben wir uns alle und Gott möchte nicht, dass wir etwas für uns Schlechtes tun. Deswegen ist Gott zornig, wenn wir sündigen. Siebtens, manchmal lässt Gott Böses zu und gebraucht es für seine Zwecke. Ja, wir können nicht hinter Gottes Motive und blicken und auch nicht alles verstehen, was da irgendwo im Himmel passiert. Gott ist vollkommen souverän. Er muss uns auch nichts erklären. Er kann handeln frei, wie er möchte. Aber manchmal lässt Gott schlimme Sachen zu, Leid zu. Und wir fragen uns, warum? Und wir erhalten keine Antwort. Aber Gott will damit etwas Großes bezwecken. Und das beste Beispiel für diese Wahrheit ist, dass Gott Böses zulässt, um es für seine Zwecke zu gebrauchen, etwas Großartiges zu machen, ist das Kreuz. Satan wollte Jesus ans Kreuz haben. Die bösen Menschen liefern ihn aus und Gott sagt, das ist böse, aber macht nur, macht nur. Ich benutze das in meinen großen Plan, ich baue das ein und indem der Teufel denkt, er hat Gott besiegt, hat er sozusagen ein Eigentor geschossen. Und Gott gebraucht diese schreckliche Tat der Kreuzigung, um uns alle zu erretten. Also manchmal gebraucht Gott sogar das Böse in seiner Weisheit, in seiner Souveränität, um daraus ganz Großes zu machen, was wir dann vielleicht im Himmel verstehen werden, vielleicht aber auch nicht. Achtens, eine neutrale Tat kann durch eine böse Motivation zur Sünde werden. Ja, die Volkszählung war nicht an und für sich eine Sünde, aber in Davids Fall war das eine Sünde, weil er diese Tat, diese erstmal neutrale Tat, aus falscher Motivation gemacht hat. Das heißt, nur weil mein Bruder etwas macht, heißt es nicht, dass ich es auch machen kann. Weil wenn Gott mir sagt, ich soll das nicht machen oder ich das aus einer falschen Motivation, aus Selbstsucht oder aus Geltungsdrang mache, kann das eine Sünde sein. Also es kann sogar eine Sünde sein, ein Lied zu singen, wenn ich das tue, um mich selber groß rauszubringen. Das ist etwas Gutes, aber ich tue es aus falschen Motiven und begehe damit etwas, etwas sehr Schlechtes. Also selbst eine gute oder eine neutrale Tat kann mit den falschen Motivationen jemandem zur Sünde werden, so wie bei David. Neuntens, Sündenerkenntnis und Sündenbekenntnis gehören zusammen. David hat es erkannt, er ist sündig, er hat da Sünde in seinem Leben. Er bekennt es vor Gott und er bringt es vor Gott und bittet um Vergebung und erhält sie dann auch. Aber zehntens, manchmal müssen wir die Folgen der Sünde tragen, obwohl Gott uns vergeben hat. Gott hat David die Sünde vergeben, aber trotzdem muss David die Konsequenzen tragen und muss diese Strafe erleiden. Das ist nicht immer so, aber in manchen Fällen handelt Gott so. Elftens, Gott ist ein gnädiger und barmherziger Gott, der nicht strafen will. Wir dürfen uns Gott nicht als jemanden vorstellen, der nur darauf wartet, uns endlich zu bestrafen, sondern in seiner Gerechtigkeit muss er Gericht sprechen. Aber das ist nicht etwas, was Gott tun will. Gott will vergeben und will uns Menschen Gnade und Barmherzigkeit im Überfluss schenken. Und zwölftens, ein Opfer für Gott muss oder sollte mich etwas kosten und es lohnt sich auch dort für Gott etwas zu investieren. Genau, das war das Buch Samuel. Aus Zeitgründen müssen wir jetzt den Austausch leider streichen. Ansonsten hätte man sich noch irgendwie über das gesamte Buch Samuel austauschen können. Aber weil ich zu lange geredet habe, hat es heute leider nicht geklappt. Genau.